Moin. So, das ist die letzte Predigt, die ich dieses Jahr halte. Dann habe ich meine Schaffenspause. Da will ich mich mal in meine Heimatgemeinde wieder blicken lassen.
Auch schön.
Das ist ab und zu auch immer ganz wichtig, ne? Dass man auch mal gesehen wird. Da, wo man hingehört oder von wo man auszieht. Ja, wir hatten das letzte Mal, wenn ich mich richtig erinnere, darüber gesprochen, dass die Absicht Gottes immer war, dass wir unser Sündenbewusstsein wieder verlieren, dass wir frei sind davon, ständig uns mit unserer eigenen Fehlbarkeit und Sünde zu beschäftigen, sondern er hat das, wir hatten das im Hebräer 10 uns, glaube ich, angeguckt, wenn das die letzte Predigt war, ich weiß nicht mehr genau, dass eben das Blut von Böcken und Stieren, dass das nicht ausgereicht hat, um die Sünde wegzunehmen, sondern dass das nur ein Bild ist auf das, was Jesus getan hat. Und ich will noch mal so ein bisschen da rein. Und das ist, von daher passt das auch mit dieser Heiligkeit. Das ist eine ziemlich heilige Bibelstelle. Gibt viele, ne? Aber das ist schon etwas sehr Besonderes, was wir uns heute Morgen angucken. Und ich fange mal an mit Hebräer 9, Vers 13. Das ist jetzt aus dem Kontext. Aber ihr kennt den Kontext auch, da sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches und so weiter, wie viel mehr wird dann und so. Hier ist von zwei Dingen die Rede. Einmal davon, dass mit dem Blut von Böcken und Stieren die Stiftshütte gereinigt wurde, die Israeliten besprengt wurden und diese Sachen zur Reinigung, das kennen wir. Aber was hat es eigentlich mit dieser roten Kuh auf sich? Seid ihr im Thema, was die rote Kuh angeht? Eine junge rote Kuh. Was die Bibel damit eigentlich ausdrückt, das ist schon interessant, dass man das manchmal gar nicht so vor Augen hat. Ich habe vor Jahrzehnten in Münster da mal drüber gepredigt. Und irgendwie ist das Thema jetzt plötzlich wiedergekommen. Nun habe ich mein Predigtkonzept nicht mehr angeguckt, sondern ich habe mir das einfach ganz neu nochmal angeguckt, was uns da berichtet wird. Und mich ergreift das auch sehr. Und ich bin da wirklich jetzt gerade in so einen Sog geraten, wo ich merke, jetzt geht der Heilige Geist, möchte was tun. Ich meine, vorausschauend auf das nächste Jahr rede ich jetzt. Der Heilige Geist möchte wirklich was tun an den Christen, in den Gemeinden, in Deutschland und weltweit. Und diese Asche dieser roten Kuh, das ist ein langes Kapitel. Ich lese mal so ein paar Verse und kürze es dann mal ab. Das finden wir in 4. Mose 19. Könnt ihr euch zu Hause dann nochmal in Ruhe durchlesen, weil ich jetzt nicht das ganze Kapitel 19 lesen kann, der Zeit halber, weil es einfach zu viel ist. 22 Verse. Und hier heißt es, und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach, dies ist die Ordnung des Gesetzes, das der Herr geboten hat, indem er sprach, redet zu den Söhnen Israels, dass sie dir eine rote junge Kuh bringen, ohne Fehler, an der kein Makel ist, auf die noch kein Joch gekommen ist, und ihr sollt sie dem Priester Eleazar übergeben, und er soll sie vor das Lager hinausführen, und man soll sie vor ihm schlachten. Und der Priester Eleazar nehme etwas von ihrem Blut mit seinem Finger, sehr ungewöhnlich, sonst haben sie immer Isop benutzt, hier heißt es extra, mit seinem Finger, und sprenge von ihrem Blut siebenmal gegen die Vorderseite des Zeltes der Begegnung hin. Und man soll die junge Kuh vor seinen Augen verbrennen, ihre Haut, ihr Fleisch, mitsamt ihrem Mageninhalt, nach anderen Übersetzungen mit ihrem Mist, soll man verbrennen. Und der Priester soll Zedernholz und Hysop und Karmesin nehmen und es mitten in den Brand der jungen Kuh werfen. Und der Priester soll seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden und danach soll er in das Lager zurückgehen und der Priester wird unrein sein bis zum Abend. Und der sie verbrennt, soll seine Kleider mit Wasser waschen und sein Fleisch in Wasser baden und er wird unrein sein bis zum Abend. Und ein reiner Mann, Moment, und ein rein, ich habe so ein bisschen Kreislauf, deswegen hat es sich gerade mal ein bisschen gedreht bei mir. Nee, das hilft ja meinem Kreislauf auch nicht. Glaub nicht. Und ein reiner Mann soll die Asche der jungen Kuh einsammeln und sie außerhalb des Lagers an einen reinen Ort schütten. Und sie soll für die Gemeinde der Söhne Israels aufbewahrt werden für das Wasser der Reinigung. Es ist eine Entsündigung. Und der die Asche der jungen Kuh eingesammelt hat, soll seine Kleider waschen und er wird unrein sein bis zum Abend. Und es soll den Söhnen Israels und den Fremden, die in ihrer Mitte weilen, zur ewigen Ordnung sein. Und dann, ich lese noch drei Verse. Wer einen Toten berührt, die Leiche irgendeines Menschen, der wird 7 Tage unrein sein. Dieser soll sich am 3. Tag damit entsündigen, also mit diesem Wasser, und am 7. Tag wird er rein sein. Und wenn er sich nicht entsündigt am 3. Tag, dann wird er am 7. Tag nicht rein sein. Jeder, der einen Toten berührt, die Leiche eines Menschen, der gestorben ist und sich nicht entsündigt, hat die Wohnung des Herrn unrein gemacht. Und diese Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Weil das Wasser der Reinigung nicht auf ihn gesprengt wurde, ist er unrein. Seine Unreinheit ist noch an ihm. Das ist ein interessantes Kapitel, wenn man das mal weiterliest. Es geht dann auch noch darum, wie man mit einem Zelt umgeht oder mit einem Haus, wo jemand drin gestorben ist. Aber ich möchte heute Morgen nicht über Trauerfälle reden. Oder diese Art von Berührung mit dem Tod. Ich will mal meine Brille wechseln, das sehe ich gar nicht. Damit kann ich besser lesen, mit der kann ich euch besser sehen. Da ich jetzt aber gar nicht mehr so viel zu lesen habe, kann ich die Brille wieder wechseln. Also hier ist ein extra Opfer, ein Sonderopfer, das in Israel nicht oft durchgeführt wurde. Also die jüdische Überlieferung redet davon, dass es 9-mal überhaupt in der jüdischen Geschichte gemacht wurde, dass ein auserlesenes Rind, wir haben ein Bild mal von so einer roten Kuh, dass man mal sieht, wie sowas aussieht. KI generiert wie immer, weil ich ja nicht malen kann. Genau, die wurde gesucht in Israel, die waren selten und man hatte eben gesagt, sie muss makellos sein und jetzt haben die Juden das für sich so verstanden, sie darf nur 2 Haare haben maximal, die eine andere Farbe haben. Heute hat der Staat Israel ein genetisches Programm, weil sie ja den Tempel wieder aufbauen wollen. Und dann wissen sie, dann müssen wir ja wieder diese Kuh opfern. Also müssen wir jetzt erstmal solche Kühe züchten, die so makellos sind. Und die wurde ausgesucht. Gab es sehr, sehr selten. Insgesamt, wie gesagt, 9-mal in der jüdischen Geschichte, glaubt man den Quellen, wurde die geopfert und sie wurde getötet, dann wurde sie verbrannt und die Asche wurde aufbewahrt. Und das hat gereicht, weil da wurde immer nur ganz wenig von dieser Asche in dieses Wasser gegeben. Und das ist schon ein sehr, sehr starkes Bild, was der Heilige Geist hier uns gibt und auch den Juden gibt. Interessanterweise wird uns berichtet, diese Kuh soll außerhalb des Lagers geschlachtet werden. Deswegen heißt es im Neuen Testament, Jesus ist außerhalb des Lagers geschlachtet. Willst du Musik spielen? Soll ich aufhören? Jesus ist außerhalb des Lagers geschlachtet. Ja? Dieses Bild spricht natürlich von Jesus. Ein makelloses Rind, was einzigartig ist, wird außerhalb des Lagers geführt von dem Priester Eleazar. Der Name bedeutet, Gott hat geholfen. Und zwar für den Fall, und dann wurde sie dort getötet und dann wurde sie von einem anderen verbrannt und von einem wieder anderen wurde die Asche eingesammelt und in ein Tongefäß gegeben. Und ich habe mich gestern damit noch mal ein bisschen beschäftigt und da finde ich in Quellen, die also aus jüdischen Quellen, die sagen, wir können uns bis heute nicht erklären, warum der Priester unrein wird, wenn er diese Heiligung vollzieht. Da sagen sie, das müssen wir so stehen lassen, Gott kann uns das nicht erklären. Sie sagen sogar, beziehend auf Salomo, ich habe in aller Weisheit daraus geforscht, aber ich finde es nicht raus. Sie können sich nicht erklären, warum der Priester, der diese Kuh opfert, warum der unrein wird. Weil eigentlich bei einem Opfer müsstest du ja rein werden. Und natürlich wissen wir als Christen, ja, das ist wegen diesem Tausch, dass die Sünde des Menschen auf den gelegt wird und der Jesus halt jetzt umbringt, wird unrein. Und Jesus zieht sich die Unreinheit des Menschen an, um sie dann in den Tod zu bringen. Also wir können uns das erklären, es ist nur erklärbar durch das Opfer Jesu. So, aber diese Opferzeremonie, die hat eine sehr, sehr tiefe Bedeutung, weil hier wurde diese makellose Kuh, die natürlich ein Bild auf Jesus Christus ist, dann geschlachtet Dann wurde sie verbrannt und die Asche wurde dann eben aufbewahrt. Und die Asche und lebendiges Wasser, also es ist klar, es ist ein Zeichen auf den Heiligen Geist, lebendiges Wasser ist nicht Wasser, was steht, sondern es ist, was aus dem Fluss genommen wird. Es muss ein fließendes Gewässer sein, weil der Heilige Geist nie steht, sondern er fließt. Und dann wurde daraus ein Entsündigungswasser hergestellt für den Fall, dass jemand mit Tod in Kontakt gekommen ist. Und ihr Lieben, Jesus sagt von sich, er ist die Auferstehung und das Leben. Und Tod ist das Gegenteil von Gott, weil Gott ist ein zutiefst lebendiger Gott. Er lebt und er ist extrem kraftvoll. Er steht nie, er ist nie statisch, er verharrt nie, er bewegt sich immer. Und der Heilige Geist, man hat so manchmal den Eindruck in Gemeinde, dass manchmal so ein bisschen Stillstand die letzten Jahre war. Es ist nicht der Fall. Der Heilige Geist bereitet etwas vor und er möchte dann irgendwas an die Oberfläche bringen lassen, wo du sagst, boah, wo ist das entstanden? Ja, wie so eine Welle, die unter Wasser rollt. Ich weiß noch, das hat mich schon bewegt, als dieser Tsunami dort in Asien war. Wann war das? 2012 oder früher? Ich weiß es nicht mehr genau. Da war eine Bekannte von mir, die war an diesem Tag mit einem Boot draußen auf dem Meer und sie haben getaucht. Und sie hat dann berichtet, also mir ist das zugetragen worden, ich habe keinen Kontakt zu ihr, aber über indirekte Wege haben wir das dann so erfahren. Und sie ist in dem Tauchen und irgendwann merkt sie plötzlich, oh, da ist irgendwas ganz Leichtes durch sie durchgegangen. Und dann haben sie weitergetaucht. Und was aber da passiert ist, war eine Monsterwelle, die an Land alles zerstört hat, auf was sie getroffen ist. Und sie sind abends mit dem Schiff zurückgekommen und haben gesagt, was ist denn hier passiert? Das ist unter der Oberfläche passiert etwas, du weißt es nicht und du kannst es dir nicht erklären und sagst, wann bewegt sich Gott? Gott ist dabei. Er ist dabei und irgendwann kommt das an Land. Ja, also eine Welle hat nur diese Kraft, weil am Land sich diese Schräge befindet. Und dann kommt diese ganze Wucht auf diesen Raum, der viel zu eng ist für das viele Wasser und dann kommt diese Welle. Und das ist schon wichtig, dass wir verstehen, Gott bewegt sich. Und ich weiß nicht, ob du, ich jedenfalls, also ich habe dieses Jahr tatsächlich mit dem Tod zu tun gehabt, aber wir reden ja nicht von Sterbefällen. Ich rede davon, wenn du in deinem Herzen oder in deiner Seele Dinge hast, die gestorben sind, die zum Stillstand gekommen sind, wo du den Tod berührt hast, wo du mit Tod in Verbindung gekommen bist, wo du merkst, ja, es ist eine Resignation, es ist irgendwie so nicht mehr so lebendig und so kraftvoll, wie es eigentlich war, möchte ich dir sagen, du bist so nicht geschaffen worden, ist auch nicht Teil deines Wesens, ist auch nicht Teil deines Wesens geworden, sondern es ist eine Verunreinigung. Weil Gott hat uns als kraftvolle, lebendige und herrschende Wesen geschaffen. Und wenn du resigniert bist oder wenn du traurig bist oder Dinge zum Stillstand gekommen sind, dann ist das nicht dein Wesen, sondern eine Verunreinigung auf deinem Wesen. Und das ist sehr befreiend, weil dann kann man sie wegspülen. Ich weiß nicht, ob ihr so Erlebnisse machtet. Ich habe schon öfters gesagt, ich habe einen Hang zur Bedrückung. Das ist mein Naturell, so im Natürlichen. Wenn ich nichts tue, dann bin ich irgendwie bedrückt. Aber ich kenne diese Augenblicke, wo ich sage, Gott, diese Bedrückung gehört nicht zu mir. Und ich ziehe sie aus. Und das ist innerhalb von einer Sekunde, wirklich, merke ich, bin ein ganz anderer Mensch. Ich denke plötzlich ganz anders. Das Leben sieht ganz anders aus. Es ist wirklich ein Shift, der manchmal um 180 Grad plötzlich in mein Leben kommt. Ich sage, oh, Heiliger Geist. Ne? Und lass uns nicht zu schwer machen. Du kannst Dinge ausziehen und du kannst Dinge anziehen. Und Gott hat tatsächlich hier ein Bild geschaffen, das ist ja mehr als ein Bild, um uns klarzumachen, dass das Opfer Jesu auch für diese Situation ist, wo etwas in unserer Seele erstorben ist oder zum Stillstand gekommen ist oder Bedrückung reinkommt oder irgendwas, dass das Opfer Jesu auch dafür da ist. Es ist nicht nur, Vergebung ist nicht nur da für Taten, etwas, was du falsch gemacht hast, sondern das Opfer Jesu ist auch dafür da, dein Wesen zu reinigen. Seid ihr da?
Ja.
Ja, etwas in dir wieder wegzuspülen von deiner Seele und von deinem Herzen und dich wieder zu erneuern. Und ich nehme wirklich wahr, Gott möchte jetzt in den kommenden Wochen, Monaten, keine Ahnung, daran arbeiten, dass Christen wieder lebendig werden. Ja, dass wir wieder hergestellt werden. Weil es gibt Leute in Deutschland, die gehen in Straßen und Gassen und sammeln Leute ein mit dem Evangelium und führen die in Gemeinden. Und das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass die in Gemeinden kommen und da sitzen lauter abgetötete, halblebendige Menschen. Deswegen wird Gott seine Gemeinde erneuern. Nicht, weil ihm die Christen immer nur so wichtig wären, sondern damit die Leute, die reinkommen, dann echt auch auf kraftvolle Leute treffen. Wo sie wirklich sagen, boah, die lieben uns volle Kanne, wir kommen hier rein und jeden Sonntag werde ich von etwas befreit. Ich weiß nicht, kennt ihr sowas, als ich ein junger Christ war, so mit 19. Ich bin wirklich in Gottesdienst gegangen und Dienstagabend bin ich immer in der Katzenweg damals gegangen in Kassel. Und jeden Dienstagabend hat Gott was gemacht aus meinem Leben. Jeden Dienstag. Wir haben uns so gefreut. Das war echt, ich bin von Korbach bis nach Kassel gefahren, um an diesem Gottesdienst teilzunehmen. Und dann von Kassel wieder nach Korbach zurück mit meinem Kumpel. Und manchmal wussten wir gar nicht, wie sind wir eigentlich nach Korbach gekommen. Wir saßen da im Auto und so, wir sind schon da. Ich weiß nicht, ob wir versetzt wurden. Es war so mighty, ja. Aber wenn deine Persönlichkeit dann wirklich Heilung erlebt, ja, und jeden Dienstag kommt irgendwas. Einmal hat jemand über Jüngerschaft gepredigt und ich stand da als junger Kerl und ich war morgens unterwegs und habe über Jüngerschaft in der Bibel geforscht und habe gebetet den ganzen Tag so ungefähr, war im Wald und komme abends in den Gottesdienst und er hat die gleichen Bibelstellen, das gleiche Thema, genau das gleiche, was der Herr mir schon gegeben hatte. Und da war ich natürlich offen wie ein Scheunentor. Und dann ist der nach vorne gegangen, hat gesagt, wir machen jetzt einen Aufruf. Und ich bin nach vorne gegangen und der geht an mir vorbei. Und ich hebe ab, fliege über eine Stuhlreihe rüber, knalle im Akazienweg in die ganzen Stuhlreihen rein. Das waren mit Fliesenboden. Das war richtig laut. Ja. Und dann bin ich da hingeknallt. Bumm, ich bin richtig geflogen. Und er sagte, oh, das war mighty. Dann ist er weitergegangen, der Burkhardt. Und das soll doch in Gemeinde passieren. Aber vielleicht nicht immer nur an dir, sondern an denen, die reinkommen. Ja, dass wir Väter und Mütter sind für die. Die sagen, ey, komm rein, wir machen Aufruf, nur für dich. Ja, oder die fünf Hansels, die, was weiß ich, irgendwie hier völlig zerbrochenen Herzens in die Gottesdienste kommen. Der Heilige Geist möchte was tun. Aber er möchte nicht immer nur an uns was tun, er möchte das an den Menschen tun, die auf Gemeinde treffen. Deswegen ist schon wichtig, dass er was an uns tut. Und ich merke einfach, ich werde wieder lebendig. Also nicht, dass ich tot war. Also manche Sachen, wenn ich mich vergleiche mit, wie ich mit 19 unterwegs war und wie ich heute unterwegs war, da ist schon ein Unterschied. Da sind mir in manchen Punkten echt Dinge auch verloren gegangen. In anderen habe ich extrem dazu gewonnen. Ich verdamme mich auch nicht, aber ich habe auch Dinge verloren. So eine Einfachheit. So ein Simpel, einfach zu sagen, was ist denn krank jetzt? Und dann beten wir doch jetzt mal, bam. Also, ja, einfach so verhalten und so, ich traue mich nicht. Oder so früher einfach drauf los, ja. Und dann bist du vom Heiligen Geist geleitet und du merkst einfach, das ist ja alles ganz crazy. Ich bin mal von Korbach nach Kassel gefahren mit einem Kumpel wieder, wir waren Zivildienstleistende. Und ich sage, du, ich muss heute über irgendeinen komischen Ort fahren. Und er sagte, warum das? Ich sage, ich weiß es nicht. Ich muss über diesen Ort fahren. Ich weiß heute nicht mehr, wo ich da rumgefahren bin. Aber da stand just dieser Pastor, der da mit mir gebetet hatte und hatte eine Panne. Und da habe ich ihn abgeschleppt. Der hat geguckt, wo kommst du denn her? Ich sage, weiß ich nicht, aber ich habe gemerkt, ich muss hier durch. Ich muss über den Umweg fahren. Mein Kumpel saß daneben, boah, staunen. Ja. So, ja, also, und da möchte ich wieder rein, ja. So, willst du auch? Hast du auch Hunger, dass wieder Lebendigkeit da ist, dass du wirklich wieder geistgeleitet wirst? Dass du sagst, oh, eigentlich mache ich üblicherweise, nee, aber heute mache ich es anders. Eigentlich würde ich das so, aber heute mache ich es mal ganz anders. Heute gehe ich mal woanders hin. Heute werfe ich mal alles um. Ich wollte Dienstag zu einer Awakening Night von unserem College in Kassel. Und weil ich da jetzt ab Januar auch Dozent bin, dachte ich mir, das ist eigentlich ein guter Move, da gehst du hin. So, da habe ich erstmal gearbeitet und ich wollte noch Dinge in Fürbitte bewegen, von daher hatte ich noch Programm für den Tag und dachte, das mache ich jetzt und dann gehe ich zur Awakening Night. Und dann komme ich auf meinem Feldweg an, bei meinem Gebetsturf und da sehe ich wieder einen Mann, den ich schon seit Jahren treffe, der hat so zwei belgische Schäferhunde, also wahnsinnig kraftvolle Tiere. Und ich treffe den immer ganz oft. Der kommt ein oder zweimal dahin auf diesen Feldweg pro Tag und ich auch. Und wir kommen immer zur gleichen Zeit, obwohl das nie die gleiche Uhrzeit ist. Wir treffen uns ganz oft. So, und dann haben wir da gestanden und geredet und er hat mir gesagt, dass sein Malinois, sein belgischer Schäferhund, gerade den Postboten angefallen hat, weil der Postbote da einen Harras auf dem Grundstück gemacht hat und da steht ein Schutzhund halt nicht drauf. Und so, und dann kam er so ins Gespräch schon länger, wir haben schon oft geschnuddelt und dann sagt er, wollen wir denn mal WhatsApp austauschen oder so. Ich, ja klar, ich habe jemanden an der Angel. Klar machen wir WhatsApp, eigentlich mache ich nicht gern WhatsApp, aber natürlich mache ich hier WhatsApp. Und dann haben wir da gestanden und ganz lange und ich habe ihm von meinem Glauben erzählt und er sagt, ja weißt du, es gibt Christen, die lehnen so viele Leute ab. Ich sage, Manfred, da habe ich gerade vor 3 Wochen drüber gepredigt. Irgendwie, kannst du dir mal anhören auf YouTube und so. Echt krass. Und dann ging so die Zeit dahin. Ich sage, ich gehe nicht zur Awakening-Night. Ich bleib hier. Das ist ja genial. Da baut sich eine Freundschaft auf. Er sagt, wir müssten mal Kaffee trinken gehen. Jetzt habe ich nächste Woche da vielleicht keine Zeit, aber ja, wir haben WhatsApp und wir treffen uns dann. Und dann passiert etwas und Leute kriegen Vertrauen und er sagte, ja, das sind die Frommen, aber du bist da anders. Und du merkst, ja, das ist cool, da bewegt sich wirklich was. Du wirst wahrgenommen und die Person sucht dich. Und du merkst, er sagte zu mir, du bist wie ein Seelenverwandter für mich. Ja, wenn ich irgendwas erzähle, sagst du immer, ja, so sehe ich es auch. Und wenn du was erzählst, sag ich, ja, genau so sehe ich das auch. Ich denke, ja, cool, da empfindet jemand mich als Seelenverwandt, das ist ja krass. Also da muss ich ja Beziehungen bauen. Da muss ich WhatsApp machen, da muss ich halt ins Café, obwohl ich eigentlich nicht so gern Kuchen esse. Aber dann mache ich das eben. Ja, kann ja mal gucken da im Café, ob die auch einen Schnitzel für mich haben. So, muss mal kurz was trinken. Frisches, lebendiges Wasser, ne? So, jetzt hat bei diesem Ritus, sagt uns die Bibel auch noch, gab es noch 3 Komponenten, die mit in dieses Feuer gegeben wurde. Und das erste, was hier genannt wird, ist Zedernholz. Nun habe ich da ein schönes Bild von einer Zeder. Da, auch KI generiert. Hier sieht es ein bisschen aus, als wäre es ein bisschen gedrückt. Irgendwie stimmt die Perspektive nicht ganz. Aber ihr könnt es euch vorstellen. Ich wollte nur kein mit Bildrecht versehenes Bild hier an die Wand werfen, weil ich euch kenne, dass das hinterher auf die Homepage kommt. Und deswegen habe ich es nur generieren lassen, weil dann gibt es keine Bildrechte. Obwohl das wahrscheinlich zu großen Teilen mit einem anderen Foto exakt übereinstimmt. Ja. Aber es ist generiert, kein Bildrecht. So, eine Zeder ist in der Bibel ein Symbol oder es steht für menschliche Stärke, für Starksein. Es ist hochgewachsen, hier sieht es ein bisschen geschrumpft aus, ja, aber sie kann 30 bis 50 Meter hoch werden, so eine Zeder, das ist schon ein ganz schönes Bäumchen. Und die kann 1000 Jahre alt werden, es gibt Zeder, sind 3000 Jahre alt. Also heute stehen im Libanon noch Zedern, die wahrscheinlich Salomo sich schon mal angeguckt hat für den Tempel. Keine Ahnung, da stehen noch ein paar von diesen Bäumen, wo er dann vielleicht gesagt hat, nee, der ist noch zu klein. Weil wenn er jetzt 3000 Jahre ist, würde er damals wahrscheinlich Babybäumchen gewesen sein. Ist also ein Symbol für menschliche Stärke. Und die wurde ins Feuer gegeben. Also wenn wir Verunreinigung unserer Seele loswerden wollen, wo wir merken, ja, da ist etwas in mir gestorben, dann müssen wir auch unserer Stärke sterben, sie ans Kreuz bringen. Das, was in unserer Seele eigenwillig ist, was steht wie eine Zeder, wo du sagst, wie kriege ich denn das Ding aus der Landschaft? Ja, also die eigene Stärke, die wurde hier mit ins Feuer gegeben. Zack, und dann ist sie verbrannt. Und dann ist noch was mit ins Feuer gegeben worden, und das war Isop. Jetzt kommt gleich das Bild. Ja. Das ist Isop. Bienenweide heißt die im Deutschen. Und es gibt einen interessanten Vers, wenn ich den jetzt nur parat hätte, ich muss hier hin und her schalten. Und zwar, zitiere ich nur ganz kurz, der steht in 1. Könige 4, Vers 33. Da heißt es über Salomo, er redete auch von den Bäumen, von der Zeder auf dem Libanon bis zum Isop, der aus der Mauer wächst. Also wird Isop als Gegensatz für Zeder genommen. Ja? Das ist so die Range, in der Salomo unterwegs war. Wenn die Zeder für Stärke des Menschen steht, dann steht Isop für die Schwäche des Menschen, für die Zerbrechlichkeit. Es gibt aber von beiden auch krankhafte Formen. Also von der Stärke gibt es die krankhafte Form Stolz und von der Schwäche gibt es die krankhafte Folge Minderwertigkeit. Deswegen wird uns extra gesagt, der wächst da so an der Mauer. Ne? Das ist so der allerletzte. Ne? Der sucht sich irgendwo so einen kleinen Ritz, wo er nicht stört, der Isop, und da wächst der. Und das kommt mit ins Feuer. Weil Gott hat Menschen nicht geschaffen, um schwach und klein und minderwertig zu sein, sondern zu Herrscherwesen. Wir sind nach Gott die zweithöchste Autorität, die überhaupt im Geist vorhanden ist. Der Mensch ist wenig geringer gemacht worden als Gott, sagt der Hebräerbrief. Also du bist ein Herrscherwesen. Gott möchte nicht, dass du in deiner Schwäche lebst, sondern er möchte das wegmachen aus deinem Herzen. Er möchte das, macht ihr da Witze da hinten? Hab das mitgekriegt. Ach so, das ist schön. Also Gott möchte auch diese Schwäche, das, was in dir schwach geworden ist, dass das mit ins Feuer kommt. Er hat ein Reinigungsmittel für, nämlich das Opfer Jesu. Er möchte, dass das wegkommt. Seid ihr immer noch da?
Ja.
Ihr müsst immer mal zwischendurch irgendwas sagen, damit ich nicht denke, ich bin allein.
Wir sind voll bei dir.
Ihr seid voll bei mir.
Ja.
Ich muss das merken.
Wir hören.
Ach, echt?
Findest
du dich wieder in dem, dass du merkst, ja, da ist eine Stärke in mir, die aber gegen Gott stark ist? Gott möchte das ins Feuer geben, das soll verbrennen. Aber vielleicht auch eine Schwäche, die auch gegen Gott steht. Auch das will Gott ins Feuer geben, weil du sollst herrschen in Christus. Also es gibt eine gute Demut, Isop steht für Demut. Aber es gibt auch eine übertriebene Demut, dass es dann sich klein machen oder sich nichts zutrauen oder sagen, ja, ich kann das eigentlich nicht irgendwie. Ich will in Gemeinde nie wieder hören, was wir nicht können. Ja, so wie so ein typischer Geschäftsführer, der würde sagen, sagen Sie mir nicht, was nicht geht, sagen Sie mir, was geht. So, das ist ein typischer Geschäftsführerspruch. So, das habe ich auch schon mal gehört. Ist dann manchmal so ein bisschen unangenehm, ne? Wenn du dann sagst, ja, aber es geht halt auch echt nicht, ne? Aber gut, und dann wurde das dritte noch da reingegeben und das war Karmesin. Was ist Karmesin? Hol doch mal diese Läuse da hervor. Ja, das sind so Läuse. Nee, das ist Karmesin als Farbe, also Scharlachrot heißt es in manchen Bibelübersetzungen, es ist knallrot. Es gibt noch eine mit so Läusen. Ich kann dir sonst die Bildnummer sagen. Findest du es? Jetzt leider Fehler, mein Ding ist weg. Hallo. Doch, doch, die sind dabei, aber ich komme jetzt nicht mehr. Ich komme jetzt nicht an die Nummer gerade. Da ist so ein Blatt und da sind so rote Pünktchen drauf. Er widerspricht mir, das gibt's doch nicht.
Meinst du eigentlich, heißt er spricht und es geschah?
Ich hab das extra offline verfügbar gemacht, weil ich hier natürlich kein Internet habe. Und das Tablet sagt, ist da, jetzt kommt es wieder. Predigt nicht. Ich sag dir gleich mal die. Also, das ist Karmesin, das ist auch ein schöner Farbton eigentlich, ne? Keine Läuse? Hast du es gelöscht? Tatsächlich. Ja, das ist ein falsches Bild. Da hatte ich dann, das ist gut, dass du es zeigst. Das sind Schildläuse, nur ich wollte dieses Feuer nicht, weil ich habe dann noch ein Bild mit Akazienholz, was brennt und so. Ne? Wenn ich mit Co-Pilot rede, dann hat er Arbeit. Und jetzt hat das Ding in dem Chat aber immer verstanden, ach, das soll brennen, und dann hat er eben auch die Schildläuse dann in Feuer gesetzt. Was kann man dagegen tun? Genau. Einfach einen neuen Chat mit diesem Teil anfangen, ohne Kontext, dann macht es auch nicht mehr solche Sachen. Egal, es soll ja keine KI-Schulung sein. Das sind Schildläuse, also kleine, wie bei uns Blattläuse, die auch bei uns ja sowas Klebriges aussondern. Und diese Schildläuse, die sondern einen roten Farbstoff aus, und das ist Karmesin. Man kann sich vorstellen, dass Karmesin ziemlich wertvoll ist. Weil bis du da einen Liter Karmesin zusammengesammelt hast, da bist du schon eine ganze Ecke unterwegs, weil du musst ja diese Schildläuse auch erstmal finden. Die krabbeln ja nicht überall rum, sondern da musst du ja erstmal gucken. Also das war ähnlich wie Weihrauch und diese Zutaten extrem teuer. Und das wurde genutzt, zeig doch mal Bild 7, jetzt habe ich eine Nummer.
Genau.
Ja, so sah jetzt in Israel der König nicht aus, das ist wahrscheinlich aus dem deutschen Heiligen Römischen Reich. Aber so kann man es mal sehen, so wurde dann ein Königsmantel gefärbt mit diesem Karmesin. Also extrem aufwendige und teure Geschichte. Wahrscheinlich hat sich da wieder ein cleverer Geschäftsmann in Israel angesiedelt, der jetzt Schildleute schon mal züchtet. Vermute ich mal, in großen Mengen. So, und das steht natürlich für Herrlichkeit. Das steht natürlich für eine Königswürde. Aber warum kommt die mit in das Feuer? Ja, weil Gott möchte, dass wir unsere eigene Herrschaft abgeben und sagen, ey, ich will deine Herrschaft in meinem Leben. Ich will nicht durch mich geleitet sein, ich will durch den Heiligen Geist geleitet sein, so wie du es vorhin gesagt hast, und trotzdem gebe ich mir eine Persönlichkeit nicht auf. Das ist schon ein Geheimnis, wie Gott durch Menschen arbeitet. Wir bleiben, wer wir sind, und trotzdem sind wir anders. Christus lebt, wir leben nicht mehr, sondern Christus lebt in uns, und trotzdem bin ich noch der gleiche Mensch, nur anders. Also gleich, aber anders. Verstehe ich auch nicht. Aber für diese Sache ist wirklich, ich gebe meine eigene Herrschaft und das, wie ich jetzt lebe und wie ich denke und meine Lebensführung und meine Ideen, gebe ich auch in dieses Feuer. Das soll auch verbrennen, weil das Entsündigungswasser dann ergibt, was mich reinigt von all den Dingen, die vom Tod auf meine Seele gekommen sind. Und das möchte der Heilige Geist tun. Das heißt, wir werden gehen in eine Phase von Hingabe. Alles, was Gott tun möchte, möchte er durch Gemeinde tun. Und dazu muss Gemeinde sich ihm zur Verfügung stellen. Muss es nicht, aber es wäre gut, wenn Gott was tun will. Es geht ja um die Sache der Menschen. Also kann er verlangen, dass die Menschen sich für ihre eigene Sache einsetzen. Das ist übrigens ein großer Schlüssel, warum Gott manche Dinge so tut, wie er tut. Weil er sagt, ja, ich bin Gott, das ist Menschensache, da muss ein Mensch sich drum kümmern. Das hat was mit Fürbitte, mit Gebet zu tun. Ja, wenn von euch keiner darum bittet, dann tue ich nichts. Es geht um euch. Würde ich mit meinen Kindern auch so machen. Jetzt sind sie zu groß, ne? Meine Tochter heiratet nächstes Jahr. Also das ist jetzt zu spät, da noch groß drum rum zu erziehen. Ist auch gar nicht notwendig. Macht ihr Mann. Nein, ihr versteht, was ich sagen will, ne? So, und dann geben wir das Zedernholz ins Feuer, unsere eigene Stärke, unseren Stolz. Manche Leute sind demütig, scheinbar, aber wenn du es genauer anguckst, dann ist es Stolz. Es widersteht dem Wort Gottes. Das ist nicht Demut, das ist Stolz. Demut ist, du nimmst, was Gott sagt. Stolz sagt, nee, gilt für mich nicht, ich bin zu schwach. Das ist Stolz und nicht Demut. Und es gehört ins Feuer. Gott möchte es aus unserer Mitte schaffen. Dieses Kleindenken, dieses, ja, die besten Zeiten sind vorbei. Dieser ganze Käse muss wirklich raus aus unseren Köpfen. Dass wir nicht mehr an die Vergangenheit denken. Oh, die schönen, herrlichen Zeiten. Oder wo ist das? Oder, ja, früher war alles besser. Ne? Das denken wir nur. Wir sind ja dabei, getrieben durch den Geist Gottes, in immer bessere Zeiten reinzukommen. Wir wollen die Gegenwart Gottes, wir wollen die Herrlichkeit ausbreiten. Wir warten auf die Wiederkunft Christi. Also wir sind in unserem Kopf doch nicht mit der Vergangenheit beschäftigt und dass es so schön war, sondern wir sind damit beschäftigt, dass es unfassbar schön wird. Auch wenn es noch durch eine Krise durchgeht oder durch zwei. Aber das ist doch unsere Mentalität. Und Gott möchte so ein Entsündigungswasser auf uns spritzen und auf uns applizieren. Und das hat was mit unserem Denken zu tun, dass ich weiß, da ist Heiliger Geist wirkt an mir, aber meine Gedanken, die haben auch diese Ascheanteile, dass ich mit Christus ja gekreuzigt bin, dass ich ja gestorben bin, dass mein altes Leben vorbei ist. Das ist in der Botschaft Christi mit drin. Es ist nicht nur durch den Heiligen Geist, durch Wasser, sondern es ist gemischt mit Geist und mit Wort. Es ist gemischt mit dem, dass Gott Frisches hat, aber dass das Alte auch beendet ist. Und wenn wir nur auf den Heiligen Geist warten und uns nicht damit beschäftigen, dass unser altes Leben auch beendet ist und das uns anziehen und wirklich sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt, wusste nicht, dass es doch noch übers Kreuz wird, egal, so, wenn ich das mir nicht auch anziehe, dann habe ich diese Entsündigung nicht. Dann bleibt diese Todeselemente in meiner Seele, in meinem Herzen. Und ich werde sie nicht mehr los, weil der Heilige Geist alleine wird es nicht tun. Das Kreuz hat diese Kraft. Und das Kreuz, und das ist so schön, hat eben auch die Kraft, unsere Persönlichkeit zu verändern. Nicht nur für Taten zu vergeben, sondern wirklich unser Herz zu verändern. Weil Paulus sagt, dass der Heilige Geist, Christus, in unserem Herzen aufgeleuchtet ist. Also wo ist dein Gott? In deinem Herzen. Ist da auch Schwere? Ich rede jetzt nicht von Trauer oder solchen Sachen, ne? Versteht es nicht falsch. Wir machen jetzt hier nicht Happy-Clappy-Time. Wobei eine richtig schöne Happy-Clappy-Time wäre auch mal wieder gut. Ja. Haben wir ja nur gerade vorhin auch gemacht, ne? So, uns mal freuen. So. Aber es ist nicht alleine, dass der Heilige Geist auf mich kommt, sondern ich muss mich auch selbst als dem Gestorben erachten. Und wirklich sagen, Gott, und diese ganzen Dinge, die mich verunreinigt haben, die sind nicht Teil meiner Person, weil ich bin eine neue Schöpfung. Sie sind eine Verunreinigung auf meiner Seele und auf meinem Wesen. Und ich lasse den Heiligen Geist sie wegspülen, mit dem zusammen damit, dass ich dem gestorben bin. Ich habe euch bestimmt schon tausendmal zugetextet darüber, was auf Baltrum in 2015 in meinem Leben passiert ist. Wo ich echt schwer, also eine totale Schwere hatte. Ich war, boah, es war furchtbar. 2014 war ein fürchterliches Jahr in meinem Leben, fast umgekommen. Und 2015 war ich echt am Ende, richtig, richtig am Ende. Meine Ehe war fast am Ende, ich war auf jeden Fall total am Ende und meine Frau auch. Und als ich auf Baltrum war und da im Osten spazieren gehe, unter der Möwe Jonathan, ich hatte 3 Wochen lang Römer 6 gelesen, 3 Wochen lang, jeden Tag wieder in meiner Gideon-Bibel, die ich zum Glück noch hatte, in der Wohnung, weil ich meine vergessen habe, habe ich gelesen, Römer 6, dass ich der Sünde gestorben bin. Und plötzlich konnte ich das auf meinen inneren Zustand beziehen. Plötzlich war dieser Kontext da. Und da habe ich gesagt, dann bin ich dem ja gestorben. Und ich bin wirklich 2 Meter hoch gesprungen und zwar weg. Und es ist bis heute weg, so eine Schwere. Ich bin zurückgekommen, meine Frau hat gesagt, wir müssen reden, das war alles schwierig und so. Und ich weiß nicht, ob ich mit dir noch zusammenleben kann. Ich sage, doch, kannst du, weil ich bin wieder wie früher. Es ist jetzt anders. Du wirst merken, ich bin ein anderer Mensch. Dann musste sie noch so ein bisschen den Geruch noch aufnehmen, ob das auch wirklich so ist. Und dann hat sie es irgendwann gemerkt. Tatsächlich. Und dann haben wir den ganzen Mist ausgeräumt und haben die Tür aufgemacht, haben es rausgetreten, Tür wieder zu. Und dann ist alles wieder in Ordnung. Das heißt nicht, dass jetzt alles happy-clappy ist, aber das Ding haben wir getötet. Wie haben wir es gemacht? Indem wir es ans Kreuz genagelt haben. Indem wir gesagt haben, das gehört nicht zu meiner Person. Ich bin dem gestorben. Ich bin dieser Welt gekreuzigt, sagt Paulus. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe, lebe ich nicht mehr im Fleisch, sondern im Glauben an den, der sich mir hingegeben hat. So, wir haben den Entsündigungswasser, ihr Lieben, wo wir den Zustand unserer Seele wieder konfrontieren können. Aber es wird nicht alleine mit Wasser abgespült, sondern es ist Asche dabei. Und das ist so mighty, wenn wir verstehen, ja, am Kreuz ist Jesus nicht nur wegen meiner Sünden gestorben, sondern er ist auch dafür gestorben, damit ich sterbe. Mausetot hat er mich gemacht. Das war übrigens das Beste, was er mit mir machen konnte. Muss ich echt sagen, den alten Sven Arne Jentsch, den willst du in reiner Form nicht erleben. Das kann ich dir schwören. Das ist ein richtiges Ekel. Der ist ganz komisch. Aber durch die neue Schöpfung, also ich wollte auch immer mein Leben beenden. Ich habe als Jugendlicher immer versucht, ich will aus dem Leben scheiden, ich will mich umbringen. Ich habe so viele Versuche gemacht. Also ich, oder versucht. Einmal stand ich auf dem Weinberg in Kassel, wollte mich da runterstürzen. Das ist der Homo-Strich in Kassel. Und da stehe ich auf der Mauer und sage so, jetzt springe ich. Und warte es dann bis auf die Entschlossenheit. Und da kommt ein homosexueller Mann und versteht sofort, was da los ist. Und verwickelt mich so galant in ein Gespräch, dass ich dann von der Mauer wieder runter bin. Und er gesagt, dann mache ich es morgen. Und bin ich nach Hause gefahren. Weil du brauchst da extreme Konzentration von Kraft, um das wirklich zu tun. Und die hat mir völlig die Luft rausgenommen. Preis den Herrn, das war ein Homosexueller. Das werde ich für mein Leben nie vergessen. Wirklich nicht. Deswegen habe ich da eine ganz andere Meinung zu diesem Thema als ganz viele andere Christen, die mit dem Finger darauf zeigen. Das ist für mich völlig verboten, ohne dass ich das richtig finde. Aber dieses Schelten, dieses Richten, das finde ich ganz furchtbar. So, weil mein Leben ist durch einen homosexuellen Mann bewahrt worden. Preis den Herrn, jetzt verliere ich mich gerade in irgendwelchen Geschichten, jetzt muss ich mal gucken, ein Konzept habe ich nicht. So, also das Entsündigungswasser, was Gott für dich bereitet hat am Kreuz, das ist schon sehr, sehr mächtig. Da kannst du alles, was in dein Leben reingekommen ist, was dein Zustand ist, wo es nach Tod riecht, mit wegspülen. Kannst du sagen, Jesus, das hast du am Kreuz getötet. Er hat den Tod getötet. Das ist krass, ne? Das hat Jesus gemacht. Und Gott ist lebendig und Gott ist kraftvoll und durch die Auferstehungskraft, die ja in Jesus, als er am Kreuz hing, schon gewirkt hat und schon in ihm war, angelegt als Dynamis. Der Tod konnte ihn nicht halten, sagt die Bibel. Der hatte gar nicht die Kraft dafür, weil das war eine echte Energiebombe, die dort gestorben ist. Und das war nicht möglich, sagt David. Das ist nicht möglich, dass der Tod ihn hält, sondern der ist dann wie so ein Wasserball, den du unter Wasser drückst, wieder hoch. So, das ist auch Verstehungskraft und die ist in dir drin, die ist in dir angelegt. Du bist eine neue Schöpfung. Also du bist keiner, der dominiert wird von der Erdanziehungskraft, sondern von der Auffliegkraft, die heißt die Auftriebskraft, so heißt die. Ja? Und wenn beides zusammen kontrolliert ist, dann kannst du geführt werden. Wenn nur Auftriebskraft ist, dann fliegst du bis zu den Sternen hoch. Da geht es dir auch nicht mehr gut. Es ist schon wichtig, dass du in der habitablen Zone bleibst. Ja, so. Und deswegen ist es gut, das in Ausgleich zu kriegen. Aber das hat Jesus tatsächlich am Kreuz eben auch getan. Und es repräsentiert durch diese rote Kuh, ausgewählt, makellos, sie wird außerhalb des Lagers, findet dieser Tausch statt. Und das ist nur für Totenberührung. Das ist nur dafür da, bei den Juden gewesen, wenn jemand mit dem Tod in Berührung gekommen ist. Hat er einen Fehler gemacht, weil jemand in seinem Haus gestorben ist? Ist das Sünde? Nein, es ist keine Sünde in dem Sinne. Aber er hat einen Geruch an sich, wo Gott sagt, das riecht nicht wie ich, weil ich bin lebendig. Und wenn da etwas in deiner Seele ist, was nicht nach Lebendigkeit und nach Gott riecht, dann kannst du das abspülen, dann kannst du das wegwaschen. Und du musst dir nicht einreden, das gehört zu mir. Ich bin halt über die Jahre so geworden. Kennt ihr diese Sachen? Das ist so ein irdisches Denken. Ja, es ist nicht, wie Christen unterwegs sein sollen, weil die Güte Gottes erneuert sich jeden Tag. Ja, ich kann jeden Tag wieder neu aufstehen und sagen, so, ich stehe jetzt wieder auf, ich fahre auf wie dieser Adler, ja, der die Flügel hängen lässt, weil er die Federn erneuert. Und irgendwann kommt der Tag, da sind die Federn wieder da und dann versucht er, oh, jetzt fühlt es sich wieder an wie früher, jetzt kann ich wieder fliegen. Aber trotzdem nicht die guten alten Zeiten zurück, sondern es sind ja neue Federn. Er hat ja nicht seine alten Federn wiedergemacht. Die hat er ja gerade abgeworfen, die alten Zeiten. Und dann sitzt er und dann wirkt die Natur an ihm, oder wie wir das sagen wollen. Ja? Und dann kommt etwas Neues. Und das ist im Werk, das ist etwas, was Gott schon tut. Wir sollten ihm nicht Untätigkeit vorwerfen. Ich glaube nicht, dass Gott irgendeinen Tag nichts tut. Er ist aktiv. Es ist unter der Oberfläche, du kannst es noch nicht sehen, aber er wirkt, bis dann irgendwann so eine Erneuerung kommt. Und dann kommt es auf dich an, ob du dem glaubst, dass Gott so ist und er das wirklich tun will und dass du dir vorstellen kannst, doch, ich werde nochmal anders. Ich werde nochmal so kraftvoll oder noch kraftvoller. Ich will noch kraftvoller werden. So, ich kenne Zeiten, wenn ich, da fackel ich nicht, wenn der Geist mich leitet, dann bete ich und dann passiert es. Ich habe das mehrfach erlebt. So direkt in dem Augenblick. Bäm, Ende. Ich habe Dinge erlebt im Geist. Und ich will das noch mehr und noch stärker wieder haben. Und das ist jetzt für mich mein Ding, ist sagen, Herr, ich möchte wieder lebendig. Ich lehre jetzt, ich fange jetzt an, deutschlandweit ist mein Traum, Gebetsschulen zu errichten. Ja, in Kassel fange ich an am College, in Sachsen-Anhalt ist in Vorbereitung, da arbeite ich schon mit einem Ehepaar, wir arbeiten wirklich an Fürbitte und solchen Sachen, weil das ist nicht nur das Zünglein an der Waage, dass wir wieder kraftvoll werden und wirklich wissen, wie man fürbittet, das ist nicht das Zünglein an der Waage, sondern es ist der Haupthebel. über den Gott etwas tun will. Also wenn du wissen willst, was nächstes Jahr passiert in Deutschland, wir wollen wieder lebendig werden, eine Wiederherstellung, wir lassen wirklich Dinge los und sagen, es gehört nicht zu mir und ich will es auch nicht mehr haben, ich werde immer kraftvoller werden. Der Weg des Gerechten ist wie das Morgenlicht. Es wird heller und heller bis zur vollen Tageshöhe. Und manche Leute haben so den Eindruck, als würde es immer dunkler werden. Es wird auch immer dunkler auf der Erde, aber nicht bei den Gerechten. Da wird es immer heller. Und daran werden sie sehen. Deswegen kommt so ein Typ mit so zwei Malinos, der merkt was. Und er sagt, wollen wir mal Kaffee trinken? Die sehen das Licht schon. Ich rede nicht von meinem Licht. Ne? Die merken Dinge. Also eine Arbeitskollegin von mir, die hat mal gesagt, wir haben es noch nie konkret gemacht, aber die kam zu mir, da wo du in den Gottesdienst gehst, da will ich auch mal hin. Das ist halt, puh, ja, war ich gar nicht drauf vorbereitet. Ne? Ich habe nie mit ihr darüber geredet. Und dann habe ich gesagt, ja, hast du mal eine Webseite? Habe ich ihr Webseite? Den ganzen Arbeitstag lang, die hat zwei Monitore, war die Webseite vom Jesuszentrum Kassel in der Plansekur auf ihrem linken Monitor geöffnet und sie hat den ganzen Tag gelesen und angeguckt und alles Mögliche gemacht. Ich dachte, was geht denn hier ab? Ich bin doch gar nicht auf die zu, ich muss mal mit dir über Jesus reden, sondern die kommt. Die sagt, hier, du hast da was, gib mir davon. Und das wird der Heilige Geist tun, dass die Leute werden kommen, obwohl wir gehen müssen. Ja? Wir müssen schon auch gehende Leute sein. Aber es gibt schon sehr viele gehende Leute. Kölmers haben wir jetzt gerade in Orlando, Florida. Ich habe noch nicht mit ihnen gesprochen, aber ich schätze, die haben jetzt ziemlich viel Feuer auf sich. Und die ziehen hier auch durch die Gegend. Die ist schon heute in Schwarmstadt. Und es gibt Leute, die evangelisieren. Mein Freund dort in Halle, der haut die Leute an. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie die unterwegs sind, die jungen Kerle. Also der ist nicht mehr so ganz jung, aber von der Prägung her, die gehen an die Hecken und Zäune und fangen mit den Leuten einfach an, über das Evangelium zu reden. Und ich kenne den Fabian Lösslein kennengelernt, Zifern-Evangelist auch. Mit dem kannst du den ganzen Tag Seminar machen oder so und kaum ist das Ding zu Ende, detektiert er sofort, wo sind hier Menschen. Das mal gesehen in Schwarmstadt auch. Er war mir den ganzen Tag, das war ja der ersten ILP, glaube ich, genau. Und alle waren irgendwie schon erfrischt, aber auch irgendwie müde so. Er geht raus, sieht daneben an, gegenüber ist eine Autowerkstatt, da sind die am Autoschrauben, gleich in die Werkstatt rein, den Leuten von Jesus erzählt. Ich dachte, krass, die sind echt anders als ich, weil ich bin eher so ein ruhiger. Aber es gibt auch Menschen, die gehen los, die machen es eben einfach. Und die Leute werden kommen. Die werden hier irgendwann klingeln und sagen, wann ist denn hier eigentlich Gottesdienst? Gut, dass es draußen hängt. Aber vielleicht werden sie auch einfach an deiner Arbeitsstelle auf dich zukommen oder an deinem Haus. Sei bereit zu sagen, Heiliger Geist, wenn immer sich eine Gelegenheit ergibt und ich komme in ein Gespräch mit einer Person, dann baut sich Vertrauen auf. Wir reden, wir müssen nicht sofort über den Herrn reden. Ich habe mit seinem belgischen Kampfhund geschmust, weil das Tier liebt mich so unfassbar. Der sitzt da immer und die Schutzhunde, die hören ja auf jedes Wort. Also wenn du sagst Stopp, dann bleibt er sofort stehen. Und er bewegt sich nicht mehr weiter, bis du wieder Start sagst, der sitzt da. Also, und er sitzt da und guckt die ganze Zeit über den Weg und Manfred hat noch nicht gesagt, ja, kannst los. Und sitzt da und guckt die ganze Zeit. So, und du merkst, dieser Hund, der mag mich. Und das ist ein Schlüssel, irgendwie, dass ich über den Hund mit dem Mann in Kontakt gekommen bin. Es ist echt famos. Ich bin echt gespannt, was da passiert, weil ich kann ihm ganz locker mein Zeugnis erzählen. Und mein Zeugnis ist ja schon auch krass. Und ich kann das einfach platzieren in einem Gespräch bei Kaffee. Ich brauche mich gar nicht anstrengen. Ich kann das auf meine Art tun. Ich muss es nicht so tun wie der Evangelist, der es anders kann. Ich kann das halt so. Ja. Es hat aber jetzt 4 Jahre gedauert, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, weil wir uns immer wieder begegnet sind und er gemerkt hat, oh, der mag meinen Hund. Und also ist schon echt cool. Also Gott tut etwas in Deutschland. Gott ist dabei, etwas zu tun. Er ist die ganzen Jahre und Jahrzehnte dabei gewesen, etwas zu tun. Und es wird offensichtlich, wir werden es sehen, also reinige dich von Tod und von allem, was in dir abgestorben ist. Das ist nicht Teil deiner Person, es ist eine Verunreinigung. Das hat mir so geholfen. Nochmal zu sagen, nein, mein Charakter hat sich nicht verändert. Ich bin immer noch der Gleiche, der ich in Christus schon immer war. Ich bin eine neue Schöpfung und das Alte gehört nicht zu mir. Das ist echt krasse. Und du sagst, nee, ich habe mich gar nicht verändert. Ich bin nur beschmuddelt, muss mal wieder baden. Ich muss mich einfach mal dem Wort Gottes wieder neu aussetzen, mache ich ja auch viel, aber noch mehr oder noch anders, und einfach das mal abspülen, weil Gott hat mir durch das Kreuz ein Entsündigungswasser bereitet und der Priester ist unrein geworden, damit ich rein werden kann. Und der nächste Priester ist auch wieder unrein geworden, damit ich rein werden kann, bis dieses ist dieses Entsündigung, das ist auch ein cooles Wort, oder? Es ist eine Entsündigung, sagt das Wort Gottes über dieses Wasser. Du applizierst das und die Sünde ist weg. Du applizierst das und der Geruch des Todes ist weg. Plötzlich ist es ist nicht mehr da. Es ist nicht prozessual. Ne? Das ist instant, bam, anders. So will der Heilige Geist wirken. Seid ihr bereit?
Ja.
Ihr seid skeptisch oder glaubensvoll? Bewegt euch da rein, ja, lasst uns Party machen, lasst uns verstehen, der Heilige Geist möchte wirken. Ich verspreche niemanden Erweckung oder irgendwas, aber ich kann das aussprechen, was ich im Geist empfinde. Ja, Gott möchte sein Volk wieder lebendig machen und das ist ein großer Schlüssel. Und dann wird das lebendig gemachte Volk Gottes feststellen, dass es dieser Welt gar nicht gut geht. Und dass die Menschen sich selbst überlassen, da aber auch nichts für können. Weil sie Gott brauchen, weil sie die Christen brauchen. Also wenn wir anfangen, über die Welt zu schimpfen, dann machen wir alles falsch, was wir falsch machen können. Es fängt bei uns an. Erneuerung, Petrusbrief, glaube ich, oder sowas. Das Gericht Gottes fängt in der Gemeinde an, im Haus Gottes. Also Gericht heißt ja nicht mit dem Hammer alles kaputt schlagen, sondern zu scheiden zwischen Seele und Geist. Das, was alt ist und nach Tod riecht, rauszuräumen und das Leben und die Lebendigkeit und die Auferstehungskraft Gottes wieder aufzurichten. Das ist ja Gericht. Deswegen liebt Gott Gericht. Ist gut, ne? Weil er da was Gutes aufrichtet bei. So, und jetzt beten wir mal und wir sprechen das nochmal prophetisch aus. Wir proklamieren das nochmal. Vielleicht gehst du da innerlich mit. Herr, wir sind dein Volk, Herr, die in echter Bremsschuh in unserem Land geworden sind. Herr, und wir wollen das, was in uns gestorben ist oder auf die falsche Art nach Tod riecht, was zu demütig ist, wo wir uns nicht mehr trauen, weil wir uns selber klein machen oder was stolz ist gegen dein Wort, habe ich alles schon erlebt, kenne ich schon, wird nicht mehr passieren, bin ich schon mal enttäuscht worden. Dieser ganze Stolz, Herr, das soll alles in dieses Feuer. Und auch unsere Selbstherrlichkeit, unser uns selber leiten, uns selber führen, selber über uns herrschen. Auch das soll ins Feuer. Wir wollen Leitung des Heiligen Geistes. Und dann werden wir anfangen zu beten für unser Land. Und dann wird es unser Herz ergreifen. Wir werden nicht sagen, wir haben Gebetsveranstaltung, sondern wir werden Tag und Nacht beten in unserem Herzen. Nicht 24 Stunden reden, aber in unseren Herzen beten, Herr. Und ich spreche das wirklich prophetisch aus über das Volk Gottes, dass es wieder lebendig wird und dass es, weil das ist dein Ruf, jetzt wirklich in Fürbitte eintritt, um die Geschichte zu verändern, um den Lauf der Geschichte zu verändern, Herr. Dafür sind wir hier auf dieser Erde. Wir sind kraftvolle Wesen. Herr, wir kreuzigen jede Minderwertigkeit, jedes Zurückhaltende, alles, was sagt, ich bin anders, wir sind nicht anders, wir sind wie Christus, wir sind neue Schöpfung, wir sind kraftvolle Wesen im Geist und wir kreuzigen das, was in uns uns klein macht und wir kreuzigen das, was in uns uns überhöht und stolz ist und wir kreuzigen tatsächlich auch dieses selbst geleitet zu werden, von unseren eigenen Gedanken geführt zu werden. Wir wollen die Führung des Heiligen Geistes haben. Und kraftvolle Christen, die dieses Land überfluten mit deinem Evangelium, die predigen nicht nur, sondern die sind Anschauungsmaterial. Und Menschen brauchen das und sie suchen das und sie können es haben, Herr. Und deswegen reden wir jetzt in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren hervor, dass eine kraftvolle Wiederherstellung passiert unserer Seelen, unseres Gemüts, unserer Herzen, Herr. Und dass du durch den Heiligen Geist uns wieder neu lebendig machst. Danke für dieses Entsündigungswasser, was unser Wesen wieder reinigt. Nicht unsere Taten einfach nur, sondern unser Innenleben wieder erneuert und reinigt. Amen.
Amen.
Du nimmst das Rot. Mach raus.